Wir wollen heute einen fröhlichen Dankgottesdienst machen, in Erinnerung auch an die 50 Jahre, als dort vor 50 Jahren die alte Ludwig-Hofacher Kirche zerstört wurde. Wollen wir heute danken für die 50 Friedensjahre. Wir haben aber noch mehr Anlass, heute Morgen zu sprechen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Unser Waldheim war wieder so besucht von so vielen Kindern und ohne schweren Unfall und eine herrliche Zeit in diesen wunderschönen Sommertagen. Ich freue mich, dass Sie heute mit uns diesen Gottesdienst feiern. Ich will Sie einladen, mit einzustimmen in das Loblied »Womit soll ich dich wohl loben, mächtiger Herr Zebaoth« 484. Zuerst den ersten Vers und ich sage dann, wie wir weiter singen. Wir wollen es heute ein wenig abwechseln, wenn wir keinen Chor haben. 484, Vers 1. Jetzt haben Sie so schöne Stimmen. Mich freut das immer so, wie diese Gemeinde singt. Wir wollen einmal Vers 4 und Vers 5 ohne Orgel singen.
Ach ja, wenn ich überlege, mich was ich und wirklich sei, du tust so viel Wunder inne, mich erfüllt die
Das Leiden gehört zu den Liebeszeichen unseres Gottes, für die wir danken wollen. Aber nun sind wir froh, dass wir eine Orgel haben und also eine gute Organistin. Jetzt singen wir noch mit der Orgel die Verse 7 und 8.
Thank you.
Wir wollen beten. Du, unser wunderbarer Herr, unser lieber himmlischer Vater, wir wollen heute innehalten und dir danken für alle deine Güte, die du uns auch in der zurückliegenden Zeit geschenkt hast. Du hast uns und unserem Land Frieden gegeben, auch nach all den schrecklichen Kriegsjahren. Und du hast uns überschüttet mit Gutem. Vergib uns, wo wir dir nicht gedankt haben, wo wir dich nicht gepriesen haben, wo unser Herz so hart wurde durch das Schimpfen und Meckern. Und vergib uns auch, wo wir nicht gemerkt haben, wie du auch in unserem Leben ganz neu deine Liebe wirksam werden lassen willst, indem du uns zu dir ziehst. Du willst uns führen und leiten und willst uns umgestalten. Da möchten wir dich bitten, Herr, dass bei uns doch dieser heutige Tag nicht nur ein Tag des Dankes mit den Lippen wird, sondern wo wir wirklich umkehren und mit dir neu beginnen und alles aus deiner Hand empfangen, was du uns schenkst. Gib uns Augen, dich und deine Güte recht zu erkennen. Und was uns jetzt bewegt, wollen wir auch jeder für sich dir in der Stille sagen. Wir danken dir, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist und deine Treue so groß. Amen. Nun freuen wir uns, wir haben heute drei Besucher, die ich gleich hierher bitten darf. Und zwar sind es zwei jüdische Christen aus Russland, aus Kiew. Sie werden übersetzt von Frau Kilver und ich habe gebeten, dass einer von Ihnen doch hier ein Zeugnis sagt. Sie haben gerade in Stuttgart in dieser kommenden Woche eine Veranstaltungsreihe für russische Juden und wollen vor allem zu Ihnen sprechen. Am Donnerstag ist eine russische Versammlung im Studio der Landeschirokasse, warum Juden an Jesus glauben müssen. Darf ich euch bitten um dieses Zeugnis?
Шалом, дорогие братья и сестры.
Шалом, liebe Geschwister.
Так приветствуют у нас в далеком от вас Киеве в мессианской общине Бейт-эль-Хибор.
So wird man begrüßt in einer messianischen Gemeinde, die weit von hier entfernt ist, in Kiew. Sie heißt Бейт-эль-Хибор. Ich muss doch das auch noch lernen.
Что означает дом Бога всемогущего?
Das heißt das Haus des Gottes des Allmächtigen.
Шалом по-древнееврейски означает «мир вам».
Шалом heißt auf Althebräisch «Friede sei mit euch».
Я родился в семье, которая считалась неверующей.
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die als ungläubig galt.
Хотя в нашей семье отмечались как гражданские, так и религиозные праздники.
Obwohl wir in unserer Familie normale Feiertage und auch christliche Feiertage gefeiert haben.
Но это скорее шло от традиции, чем от веры.
Aber das entsprach eher der Tradition als unserer Überzeugung.
И вот когда я вырос, когда я уже начал работать,
und als ich dann aufgewachsen war und angefangen habe zu arbeiten,
передо мной встал такой вопрос.
Stand vor mir die Frage.
Почему человек должен делать только хорошее?
Warum soll der Mensch denn nur Gutes tun?
Чем это можно объяснить?
Was soll das bedeuten? Womit kann man das erklären?
Для чего это надо делать?
Wozu muss man das machen?
Я очень долго думал над этим.
Ich habe sehr lange darüber nachgedacht.
И в конце концов я понял, что объяснить это можно только существованием Бога.
Und schließlich verstand ich, dass man das nur mit der Existenz Gottes erklären kann.
Я очень долго искал людей, которые бы рассказали мне о нем.
Ich habe sehr lange nach Menschen gesucht, die mir über Gott erzählen konnten.
Я стучался в разные двери.
Ich habe an verschiedene Türen geklopft.
Но мне, к сожалению, отказывали.
Aber leider bekam ich keine Antwort.
И вот когда я почти уже совсем потерял на это надежду,
und als meine Hoffnung fast erloschen war,
я встретил свою будущую духовную сестру.
Bin ich meiner künftigen Schwester begegnet, einer Schwester im Herrn,
которая начала мне свидетельствовать о Боге,
die mir dann über Gott erzählt hat,
которая дала мне познание самых простых христианских истин.
Sie hat mir die Grundlagen des christlichen Glaubens erklärt.
И которая впервые мне прочитала Иоанна 3:16.
Und die für mich zum ersten Mal Johannes 3:16 gelesen hat.
Ибо так возлюбил Бог мир,
denn so sehr hat Gott die Welt geliebt,
что отдал Сына Своего Единородного,
dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat,
дабы каждый верующий в Него не погиб,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht umkommt,
а имел жизнь вечную,
sondern das ewige Leben hat.
Я сам Отец.
Ich, Gott selbst,
и я прекрасно понимаю, как тяжело жертвовать своим чадом.
Das war jetzt ein Missverständnis. Ich bin selbst ein Vater und ich verstehe, wie schwierig das ist, das eigene Kind wegzugeben.
И я понял, насколько надо любить людей.
Und ich habe verstanden, wie sehr man Menschen lieben muss,
чтобы отдать своего сына,
dass man seinen eigenen Sohn gibt,
во искупление их грехов,
damit Sünden von anderen Menschen getilgt werden.
И я принял Господа в свое сердце.
Dann habe ich den Herrn in mein Herz aufgenommen.
Я продолжал расти духовно.
Dann habe ich angefangen, geistlich zu wachsen.
В этом мне помогала моя сестра и многие другие братья и сестры, с которыми я познакомился.
Darin haben mir diese Schwester geholfen und auch andere Geschwister, die ich kennengelernt habe.
Но однажды, когда мы с моей женой пришли к ее подруге,
aber eines Tages, als wir mit meiner Frau ihre Freundin besuchten,
а моя жена и ее подруга были евреями,
meine Frau und auch ihre Freundin sind Jüdinnen,
подруга моей жены сказала моей жене, как ты могла предать веру отцов своих?
Dann hat diese Freundin zu meiner Frau gesagt, wie konntest du den Glauben deiner Väter verleugnen?
И тогда мы с моей женой поняли, что очень многие овцы дома Израилева не знают еще о Мессии, который пришел для них.
Und dann verstanden wir, dass viele verlorene Schafe des Hauses Israel ihr Haus verloren haben und den Messias nicht kennen.
И мы решили свидетельствовать им об Мессии, о Машахе, Иешуа, Мессии Иисусе.
Und dann haben wir beschlossen, dass wir ihnen von Jesus zeugen müssen, vom Messias, vom Yeshua HaMashiach, wie er auf Hebräisch heißt. Давайте лучше я поставлю микрофон к себе. Буду говорить.
И сейчас мы приехали сюда, в Германию, для того, чтобы продолжать нашу работу.
Und jetzt sind wir hier nach Deutschland gekommen, um unsere Arbeit fortzusetzen.
Для того, чтобы свидетельствовать евреям и неевреям,
um Juden und Nichtjuden von Jesus zu zeugen.
Об Иисусе из Назарета,
über Jesus von Nazareth,
Мессии Израилева и всего мира,
der Messias von Israel und der ganzen Welt ist,
который пришел на нашу грешную землю,
der in unsere sündige Welt gekommen ist,
и пролил свою святую кровь,
und sein kostbares Blut vergossen hat,
во искупление грехов всех людей,
damit die Sünden aller Menschen getilgt werden.
И тех, кто в него уверовал,
und diejenigen, die an ihn glauben,
и тех, кто еще уверует,
und die auch noch an ihn glauben werden, für alle ist das Blut geflossen.
У вас в городе,
bei Ihnen in der Stadt, am 28. ist unser Abend, am
28. числа,
wird am 28. Juli
будет проводиться встреча,
wird ein Abend veranstaltet werden,
с проповедником из Израиля.
Dort wird ein Gast aus Israel sprechen.
Это проповедник мессианский.
Er ist ein Prediger aus Israel, ein messianischer Prediger.
То есть тот, кто признает Иисуса как своего спасителя.
Das heißt, das ist jemand, der Jesus als seinen Retter erkannt hat.
Эта встреча будет проходить на Кёнигштрассе 5.
Das wird in der Königstraße 5 stattfinden.
28. числа в 19:30.
Um 19.30 Uhr am 28. Juli.
Мы приглашаем вас туда.
Wir laden Sie herzlich ein, dorthin zu kommen.
Спасибо.
Vielen Dank.
Danke euch sehr. Ganz herzlichen Dank für diesen Dienst. Und wir freuen uns, dass das Zeugnis zu Jesus, dem Messias der Welt, aus dem Mund russischer, jüdischer Evangelisationsboten zu ihren Landsleuten, die hier leben, kommt. Ich habe gerade hier Verheißungen von Jesaja 66 aufgeschlagen. Das ist bewegend, was in unseren Tagen an großen Gottesverheißungen sich erfüllt. Ich will nur sagen, die Veranstaltung ist in Russisch, nicht, dass einer da enttäuscht ist am Donnerstag, am 28. Ich weiß nicht, wie gut ihr Russisch... Wird es übersetzt ins Deutsche? Super, großartig. Wir nehmen sehr Anteil an dieser Versammlung und vor allem an dem Treffen dieser russischen Juden, dieser judenchristlichen Versammlung russischer Juden, die hier auch immer wieder in Stuttgart stattfindet. Wir freuen uns, dass Bruder Renz, Leiter des Evangeliumsdienstes für Israel, unter uns ist. Und nun wollen wir miteinander ein weiteres Loblied singen. Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, 233, den ersten Vers. Und dann sage ich, wie es weitergeht. 233, den ersten Vers. Wollen wir behalten, aber wenn die Frauen den vierten Vers singen, darf ich auch bitten, dass wir hinten wieder die Fenster aufmachen, wie es vorher vereinbart war. Das geht so langsam während des Gebetes, schließen sich plötzlich die Fenster und die Türen. Dann haben wir schöne, frische Luft hier drin und die Frauen singen den vierten Vers. Ich rief zum Herrn in meiner Not.
Thank you.
Und den fünften Vers mit den Mutterhänden, das können wir Männer besser singen.
Der Herr ist
jetzt alle miteinander noch den sechsten Vers. Sie haben heute Morgen sicher die Losung gelesen, Büchlein der Herrnhuter Brüdergemeinde. Und da ist ein Wort aus Psalm 31, Vers 25 drin. Und schon vor Wochen, wie ich mir überlegt habe, wie wir heute Rückblick halten auf diese 50 Jahre des Friedens, die uns Gott geschenkt hat, dann habe ich gedacht, diese Verse von Psalm 31, von Vers 22 bis 25, die wären wirklich passend. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen, doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebt den Herrn alle seine Heiligen, die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harrt. Eine ganze Reihe von Ihnen haben das ja noch miterlebt, vor 50 Jahren. Dieser schreckliche Bombenhagel, 2 Tage lang, wo die ganze Innenstadt Stuttgarts zur Ruine gemacht wurde. Vielleicht waren manche von Ihnen irgendwo im Krieg oder im Gefangenenlager. Und ich habe immer gerne zugehört, wenn die Älteren mir das erzählt haben, wie sie das erlebt haben. Das sind ja überall hier an den Bergen, in der Hohenheimer Straße, Neffstraße, Danniger Straße, überall diese Stollen gegraben, die man noch heute sehen kann. Und wie man dort diese bangen Stunden erlebt hat, als alles um einen her in Schutt und Asche fiel, jetzt genau vor 50 Jahren in einem der schlimmsten Angriffe, der Stuttgart getroffen hat, dem auch unsere Kirche unten an der Ecke zum Opfer fiel. Aber ich muss Sie enttäuschen, ich will jetzt in der Predigt nicht viel über diese damaligen Vorgänge Ihnen erzählen, weil das können Sie ja viel besser von den vielen Augenzeugen noch einmal hören. Und euch Jungen möchte ich Mut machen, fragt doch die Alten und hört einmal zu, wie sie das erlebt haben. Aber ich finde, für einen Gottesdienst kann das nicht Inhalt sein, zu hören noch einmal, was Menschen kaputt machen. Wir wollen hören, was Gott in solch einem Elend getan hat. Mitten in solch einem Grauen, darum habe ich gedacht, wir wollen einen Dankgottesdienst machen, nichts anderes. nicht noch einmal das Grauen in uns ins Gedächtnis rufen, sondern einen Dankgottesdienst machen. Wie oft haben wir in den zurückliegenden 50 Jahren die besorgte Frage gehört, ob der Frieden bewahrt werden kann. Und da haben wir alle Aktionen erlebt und Friedensresolutionen. Wann haben wir eigentlich einmal gedankt, dass uns Gott Frieden gegeben hat? Wir haben es allein ihm und seiner Güte zu verdanken. Ich meine ja immer, dass ich nicht so falsch liege, wenn ich sage, es ist wahrscheinlich die längste Periode in der deutschen Geschichte überhaupt, wo es an einem Stück Frieden gab. Und dass wir das so erleben durften. Ganz unverdient. Wie oft hat man nach dem Gottesdienst am Ende den Vers gesungen, verleih uns Frieden gnädiglich. Heute wollen wir danken und sagen, ja, er hat uns diesen Frieden geschenkt und wir haben viel zu danken. Aber wir haben auch sehr viel in diesen schweren Tagen erlebt. Ich selbst noch als kleines Kind. Und die jungen Leute sind ja schon gewohnt, dass ich immer wieder, wenn so wir in der im Bibelkreis zusammensitzen oder bei den Konfirmanden, dass ich gerne ein wenig erzähle, auch von unseren Glaubenserfahrungen, die man dort gemacht hat. Und da hat einmal ein junger Mann zu mir einen Satz gesagt, ihr habt's ja gut gehabt. Ihr durftet hungern. Sagen Sie, was ist bloß in den Gefahren? Wie kann man sowas sagen? Ihr habt's gut gehabt, ihr durftet hungern. Der junge Mann hat recht. Ich habe einen ganz ähnlichen Satz jetzt in einem Heft von Reader's Digest gelesen, wo ein Vater seinem Sohn erzählt hat, wie er früher um 5 Uhr mit den Eltern auf den Acker musste und wie sie Garben gebunden haben. Da hat der Junge gesagt, was? Das durftet ihr alles machen? Wissen Sie, dass das ein Schatz ist? Ein Schatz, den man einmal im Leben gewinnt. Und davon sollen Sie vielen erzählen. Ja, wir haben Gottes Gnade in großem Elend erfahren. In dem Augenblick, wo alles zusammengebrochen ist. Und wir schulden das einer jungen Generation, an denen wir den großen Fehler machen. Und das ist ein Fehler von uns. Dass wir sagen, die sollen es besser haben als wir. Das ist das Törichteste, was wir tun können. Die jungen Leute wollten sich auch bewähren. In den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten, in den Nöten. Denen wir ein Vermögen erben. Vererben, wie es wahrscheinlich noch nie zusammengesammelt wurde in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und die junge Generation, die vielleicht gar nicht damit umgehen kann, die es vielleicht gar nicht haben will, das viele Geld und den Reichtum und den Überfluss und das bequeme Leben. Und das dürfen wir nicht vergessen, das zu sagen, was wir in der großen Not als das Allerwichtigste entdeckt haben. Die Nähe zu unserem Herrn Jesus Christus. Der einzige Trost im Leben und im Sterben. Und das müssen wir heute uns in Erinnerung rufen, an solch einem Gedenktag. Und das soll wieder lebendig werden. Erfahrungen, die man nicht vergessen kann. Ich habe wieder 3 Punkte gemacht. Mein erster Punkt, es ging bei uns allen durch die tiefsten Erschütterungen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ein Mensch überhaupt verkraften kann, wenn über Nacht plötzlich alles, was er besessen hat, verbrannt ist, zerstört. Oder wenn man vor einer Trümmerruine steht und sagt, da drunten liegt mein Mann, tot. Wie will man damit fertig werden, wenn man die Heimat aufgeben muss und flieht und alles zurücklässt? Sind tiefste Erschütterungen? Nein, das sind nicht tiefste Erschütterungen. Das haben wir gemerkt. Das ist nicht das Schlimmste, was man erlebt. Sondern das Allerschlimmste, was man erleben kann, ist, wenn man in diesen Tiefen spricht, mich hat Gott verstoßen. So hat auch David gesprochen. Hier ist in diesem Psalm erwähnt. Ich sprach in meinem Zagen, ich bin vor dem Herrn verstoßen. Man hat es ja nach dem Krieg bis zum Gehtnichtmehr in allen möglichen und unmöglichen Predigten immer wieder zitiert, das Wort von Wolfgang Borchert, mit seinem Unteroffizier Beckmann draußen vor der Tür, der mit seiner Gasmaskenbrille dasteht und seine Angehörigen sucht und dann diese Klage schreit, lieber Gott, wo warst du lieb? Und das hat sich bei jedem eingeprägt, das war doch beim Krieg das letzte Erleben der Zweifel an Gott, die Dunkelheit des Glaubens, die Anfechtung, durch die man ging, wo die Soldaten im Kriegsgefangenenlager sagten, wo ist denn noch ein Gott? Genau wie David gesprochen hat, genau so, ich bin vor dem Herrn verstoßen. Sagen Sie, haben Sie auch damals so gesprochen, dann ist das das Schlimmste, was Sie tun konnten. Das ist noch schlimmer, als wenn Sie alles verlieren, Ihre Wohnung, Ihren Besitz, die liebsten Menschen, die Ihnen wert und teuer sind. Denn wenn Sie sagen, ich habe Gott verloren, dann haben Sie keine Hoffnung mehr im Leben und im Sterben. Wenn das wirklich wahr ist, ich habe eine andere Erkenntnis in diesen schweren Jahren gefunden. Ich habe gemerkt, es war eine Zeit, wo Menschen wie noch nie vorher Gott gefunden haben, wo die Kirchen plötzlich gedrängt voll waren, wo die Menschen gefragt haben, was hält noch mich zusammen und wofür lebe ich und wo ist Gott? Und da haben sie sein Wort gesucht und sonst nichts. Aber es ist tatsächlich so, dass wir gerne in solchen Anfechtungen und Nöten so sprechen wie David. Ich bin vor dem Herrn verstoßen. Sagen Sie mal, stimmt denn das? Sind wir vor dem Herrn verstoßen? Wie kamen wir denn damals vielleicht in der Anfechtung zu dieser Ansicht? Ach, wir sind von Gott verstoßen, weil unser Besitz in Flammen aufgeht, weil unsere Häuser zerfallen, weil alles bebt und wankt. Wie? Dann ist Gott uns nur so lange gnädig, solange unsere Häuser gesund dastehen, solange wir zu essen haben, solange es uns gut geht. Folgen wir Gott nur deshalb und ist das für uns ablesbar, die Wirklichkeit Gottes, dass wir an ihn glauben, weil es uns eben Frieden gibt? Nein, das ist so töricht, wenn der Glaube auch von diesen äußeren Zeichen abhängig ist, dann ist es nichts weiter als ein ganz simpler Glaube einer Fruchtbarkeitsreligion, der mit dem biblischen Glauben nichts zu tun hat. Wie kann man denn so sprechen, ich bin vor Gott verstoßen? Ich darf es ein wenig drastisch sagen. Ich will, dass Sie es behalten. Und ich will Sie verletzen an dieser Stelle. Es ist das übelste Schurkenstück, wenn wir Gott anklagen, als ob er uns verlassen hätte. Da wissen wir doch genau, was geschehen war. Wir mussten ernten, was wir gesät haben. Und der Krieg wurde nicht von Gott, sondern von Menschen gemacht. Und Gott hat keine Bomben ausgeklingt. Und Gott hat nicht Sieg heil geschrien. Was ist das bloß in unserem Denken, dass wir Gott anklagen und ausgerechnet dem ewig treuen Gott in den Stunden der Not das vorwerfen? Sehen Sie, das ist eine Erfahrung, die mir heute wichtig wird über diesen 50 Jahren. Und ich möchte Sie ganz dringend und herzlich bitten, Sie haben in Ihrem Leben auch so viel Bitterkeiten, wo Sie Gott nicht verzeihen können, wo Sie Gott anklagen und mit Gott rechnen und sagen, warum hat Gott meinen Mann sterben lassen? Können Sie es Gott nicht verzeihen? Dabei sterben wir alle am Tod, der uns mit der Wiege schon mitgegeben ist. Und das ist mit der Krankheit nicht anders. Und die vielen Glaubenszweifel kommen von einem falschen Blick Gottes her, den wir uns immer wieder so zusammenreimen, wo wir Gott so sehen, wenn es uns gut geht, wenn der Tisch reich gedeckt ist, wenn wir immer zu lachen haben, wenn alles gut läuft, wenn wir geehrt und geachtet sind, wenn wir liebe Menschen um uns her haben, dann kann ich an Gott glauben. Nein, gerade in der Not, dann gilt doch das, was er versprochen hat. Jetzt können Sie all die vielen Verheißungen Gottes einmal sich wieder herannehmen und dann lesen. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und dann wagen Sie es, Gott vorzuhalten, er hätte Sie verstoßen, er hat Sie nicht verstoßen. Und deshalb ist es dumm und eine Beleidigung Gottes, immer und immer wieder diesen Unteroffizier Beckmann von draußen vor der Tür von Borcher zu zitieren, wo der liebe Gott lieb war. Gerade dort, als wir die Folgen unserer Schuld ausbaden mussten, bis in die Tiefe, da war die Gnade Gottes ganz taufrisch und neu. Und jeder, der sie gesucht hat, hat sie finden dürfen.
Und das ist eine wunderbare Sache. Es gibt keinen Platz in dieser Welt, wo ich von Gott verstoßen sein könnte. Das ist erst die Hölle, wenn ich Gottes Angebot in diesem Leben ablehne. Und wir sollten das nicht leichtfertig in unseren Mund nehmen. Und wenn Ihr Leben schwer ist und wenn Sie viel zu tragen haben, das dürfen Sie nie sagen. Ich bin von Gott verstoßen, weil es nicht stimmt. In der Zeitung lesen Sie als das Wort Gegendarstellung. Da hat jeder Betroffene das Recht, sich zu wehren und sagen, was über mich veröffentlicht wurde, stimmt nicht. Ich korrigiere das, das ist nicht wahr, ich habe das nicht gesagt, sondern Folgendes habe ich gesagt. Geben Sie Gott die Gelegenheit zu einer Gegendarstellung. Und tolerieren Sie das nicht dauernd in Ihrem Leben, als ob das eine erlaubte Stimme des Zweifels wäre, gegenüber Gott so zu reden, wie wenn er uns in den schweren Zeiten des Leidens nicht genauso nahe wäre mit seiner Güte, mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit und mit seiner Huld. Das war mein erster Punkt. Das ist die tiefste Erschütterung. Es geht durch tiefste Erschütterung, wenn man an Gott irre wird. Aber da kann man eine ganz wichtige Entdeckung machen. Was ist die wichtige Entdeckung, die David in dieser Situation macht? Er sagt nicht, da war plötzlich über Nacht alle Not gelöst. Das gibt's nie. Wenn Sie das wollen, leben alle Tage herrlich und in Freuden, dann müssen Sie das Glück der Gottlosen suchen. Von gläubigen Menschen wird es uns in der Bibel nie beschrieben. Steht nicht da, da hat sich alle Not gewendet. Ich bin erschrocken, dass auch heute viele einen christlichen Glauben suchen, in dem ihnen alle Wehwehchen weggenommen werden. Das gibt's nicht. In der Bibel nicht. Was war denn die Entdeckung? In der schlimmsten Not, als er in seinem Zagen, in der Angst war, dieser David, als er verzweifelt war, was hat er denn dort entdeckt? Es heißt nicht da, da sprach Gott zu mir. Denn wenn Gott gesprochen hätte, hätte er hart mit David reden müssen. Er hätte ihn zurechtweisen, tadeln und kritisieren müssen. Was hat er denn dann entdeckt in dieser Tiefe? Da hörtest du mein Flehen. Gott hat gar nichts gesprochen. Offenbar hat David in dieser ganzen verzweifelten Schreierei seines Glaubens, in dieser großen Not plötzlich gemerkt, ich bin umgeben von der Allmacht des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, ich bitte Sie herzlich, dass Sie das erkennen. Das Größte in aller Not ist das Beten. Ich darf mit Gott reden und er hört alles. Es ist noch nie ein Gebet am Ohr Gottes vorübergegangen. Und du hörtest auf mich. Das ist so wunderbar, dass Gott hört, das Schreien, das Flehen. Es mag unartikuliert sein. Lass doch die anderen reden, wie man beten soll. In der Bibel heißt, ich darf so schreien, wie es aus der Existenzangst kommt, wie ein Ertrinkender ruft, hilf mir doch. Da darf ich zu Gott schreien und er hört. Und ist das nicht wunderbar? Egal, was in Ihrem Leben passiert, durch welche Not Sie doch durch müssen. Gott hört alles, Gott weiß alles, Gott sieht alles. Und Gott ist so nahe, dass er gar nichts weiter uns sagen muss, als ich bin doch da. Und wir brauchen gar nicht mehr zum Frieden, als dass wir wissen, er kennt meine Situation, meine Angst, meine Bedrängnis, mein Leiden und meine Probleme. Und ich darf ihm das alles einfach so ans Herz legen. Die wichtigste Entdeckung, er ist da. Was in diesen letzten 50 Jahren geschehen ist in unserem Land, ist ja gewaltig. Wiederaufbau, und Sie alle haben tüchtig mitgeschafft. Und es war auch nicht leicht. Sie kennen doch den Vers von August Lemmle, der damals gedichtet hat nach dem Krieg. Wer in Württemberg geboren, haust nicht lang im Kellerloch. Hat der Mann sein Haus verloren, hat er doch den Schlüssel noch. Und er grabt gleich einem Schatze Eisen, Stein und Balken aus und er baut am alten Platze zu dem Schlüssel sich ein Haus. Wir haben uns die Stadt wiederhergestellt, ob sie schöner ist oder weniger schön als früher. Ich will darüber nicht streiten. Wir haben das Entscheidende vergessen. das, was uns im Leben und im Sterben trägt. Wir haben in den letzten 50 Jahren einen Vormarsch der Gottlosigkeit gehabt, nicht nur in unserer Stadt, in unserem Land, sondern in unserem eigenen Leben. Da ist eine Buße nötig. Und dass wir wieder neu merken, ich muss Gott suchen, ich muss mit allem, was ich tue, sein Wort, seine Weisung suchen. Wenn ich nur einen Schritt gehe, ohne Gottes Hand, ohne sein Leiten, bin ich verloren und komme um. Und darum hat es gar keinen Wert, was wir auch noch so schön wieder neu bauen und welche Ziele wir uns auch geben. Hat unser Staat, unsere Gesellschaft am Wechsel zum dritten Jahrtausend überhaupt noch ein Ziel, für das wir leben? Ich kenne kein anderes. Als dass ich im Leben und im Sterben allein meinem Heiland Jesus Christus gehöre. Und dann gibt es keine Traurigkeit und kein Verlassensein mehr und keine Not. Noch ein letztes, was bleibt jetzt bei uns von all dem, was wir erlebt haben? Bei David steht hier in diesem Psalm, gelobt sei der Herr, ich will Gott loben. Wenn ich manchmal in christliche Versammlungen hineinkomme, meine ich, da wird ganz behutsam diskutiert, ob man überhaupt dem modernen Menschen noch zumuten kann, dass so etwas Ähnliches wie Gott gibt, vielleicht so etwas Höheres. Was ist in diesen 50 Jahren an Verblödung der Christenheit geschehen? Das kann man gar nicht sagen. Und wenn jetzt in diesen Tagen unsere Astronomen selbst einen Kometen Schumacher-Levy 9 mit ihrem Mikroskop begucken können, und wenn wir jeden sauren Regen messen und die Größe des Ozonslochs auch in unseren christlichen Predigten allmählich, dann möchte ich sagen, das ist nicht mein Amt. Gott loben ist mein Amt. Es wird uns einmal in der Ewigkeit schmerzen, dass wir nicht lauter und fröhlicher und gewisser gesungen haben, sagen, es gab nie einen Hauch, einen Zweifel an der Treue meines Gottes. Nicht ein Wort ist dahin gefallen. Man hat sich auf jedes noch so kleine Wort verlassen können. Und es war so, wie es geschrieben steht. Er ist der Herr. Und gerade in den schlimmsten Nöten, ob es auf dem Weg zum Operationssaal war oder am Grab, wo wir gestanden sind, da war sein Wort so stark und seine Nähe so groß. Und ich wusste mich geborgen bei ihm. Und ich finde das ganz großartig, dass man auf unserem Trümmerberg, dem Monte Cherubellino, für den man ja glücklicherweise keinen besseren Namen gefunden hat, aber auch nicht diese Gedenkstätte gebaut hat, die einmal versucht wurde von unserer klugen und weisen Stadtverwaltung, sondern dass man am Ende nur das so gelassen hat, wie es war. Die Trümmer und dann darüber das Kreuz. Mir ist es jedes Mal, wenn ich Besucher und Gäste aus dem Ausland hinaufbringe auf den Trümmerberg, den Birkenkopf, dass man das sagen kann, das ist es. Da sieht man noch die Trümmer, wo Menschen aus und eingingen und zerbrochen in Menschenschuld und Menschengericht. Und drüber steht das Kreuz, Gottes Vergebung, Gott heilt. Wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, sie soll doch schneeweiß werden. Was ist das für eine Botschaft? Wer wagt denn, ohne diese Versöhnung ins Licht Gottes zu treten? Wer sagt denn, ich kann das auch allein schaffen? Ich kann es nicht. Und es ist ein Wahn, als ob ich mein Leben vor Gott selber ändern könnte. Wie wenn ich meine Geschichte bewältigen wollte? Wie will ich überhaupt Geschichte meines Lebens bewältigen? Wir stehen unter der Gnade und unter Vergebung Gottes. Und das haben wir denn für die 50 Jahren so wunderbar und so reich erfahren. Und dann sagt David hier noch in diesem Psalm, der Herr vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Das hat sich mir schon eingeprägt, wie ich ein Kind war und dort im Stuttgarter Westen im Luftschutzkeller war. Und dann schaute ich immer zu dem Luftschutzwart so hinauf mit seiner Uniform, dem großen Mann, wie der da stand. Das war für mich als kleinen Buben das Bild des großen Menschen. Und bis in jener Bombennacht, wo er am Boden lag und schrie zu meinem Vater, ist alles vorbei, alles aus, wir sind getroffen, es hat eingeschlagen. Es war überhaupt nicht. Der Mensch in seinem Hochmut. Es ist heute leicht, über den Hochmut der Nazis zu reden. Unsere moderne Ideologie in unserer neuen Gesellschaft mag politisch vielleicht anders bewertet sein, im Hochmut vor Gott ist sie genauso dumm. Dass Menschen meinen, sie können die Welt ohne Gott gestalten. Sie könnten ihr eigenes Leben, ihre eigenen Nöte und Probleme lösen ohne Gott. So steht da, Gott vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Und dann sinkt in einem Augenblick alles in Schutt und Asche. Ich darf Ihnen sagen, dass auch aller menschliche Hochmut vergeht. Da braucht keiner auf den anderen mit Steinen zu werfen. Wir sind nicht einmal in der Lage, auch noch heute, das schreckliche Leiden in Jugoslawien auch nur einen Augenblick zu stoppen. Und das grässliche Sterben in Ruanda. Und ich sage Ihnen, wie ich zurückkam vom Urlaub, fand ich zwei Briefe von Goma vor. Wir haben viele Freunde in Goma. Die Leute, die dort leben, die Sairer, denen geht es von Haus aus schon gar nicht besser als den Flüchtlingen. Von denen redet man gar nicht. Wir sind doch so hilflos, wir mit unserem großen Gerede, was wir alles wollen. Was ich will, ist, dass ich nur den Namen Gottes verkündige. Und das herrliche Evangelium, der Liebe Gottes, der uns sucht, der uns begegnen will, der seine Güte auch heute mitten unter uns offenbaren will. Ach, was wäre das, wenn wir diesen Herrn in unser Leben einlassen. Und wenn wir jetzt sagen, da möchte ich einen Punkt hinmachen am 50. Gedenktag und über den Trümmern Stuttgarts sagen, so, bei mir soll Schluss sein mit meinem eigenen Hochmut. Ich will sagen, ohne dich, mein Heiland und Herr, kann ich nichts mehr. Ich will nur noch mit dir leben. Und dann kommt das Losungswort von heute. Seid getrost und unverzagt. Es gilt Ihnen. Seid getrost und unverzagt, was auch kommen mag. Der Herr trägt Sie wunderbar hindurch. Amen. Und nun singen wir ein Lied, wieder doch des Dankens und des Rühmens über die Erfahrungen der Hilfe Gottes, das Lied 181, und das ist nach dem Psalm 66 gedichtet. Wir singen dort die Verse 3, 4 und 5, 181, die Verse 3 bis 5. Wir wollen beten. Wir wollen dir danken, du unser treuer Gott, dass du uns nie täuscht und dass all deine Zusagen und Verheißungen wahr und verlässlich sind. Vergib uns unsere Zweifel, unseren Unglauben, wo wir so töricht geredet haben in unserem Zagen. Und wir wollen uns neu auf dein Wort stützen und dir danken, dass du uns so viel Gutes geschenkt hast. Wir können das nicht beschreiben, auch in diesen zurückliegenden 50 Jahren, wie du die Wunden geheilt hast, wie du uns in Reichtum und Wohlstand geführt hast, wie du uns soziale Sicherheit gegeben hast. Aber wir denken auch mit Schmerzen daran, dass in den Völkern rings um uns her noch manche Wunden lebendig sind. Und wollen dich für all die Menschen bitten, die bis heute nicht zum Frieden gekommen sind, mit dir. Und da wollen wir unsere Stimme erheben. Und ich bitte, dass du uns segnest, auch mit unserem Wort, dass wir von dir sprechen. Gebrauche uns dazu, dass wir das sagen können. Herr, treib uns allen Hochmut aus, auch den frommen christlichen Hochmut, den Stolz, den wir oft haben. Wir leben von deiner Gnade allein. Und das Wunder, dass du unsere Sünde und unsere Versäumnisse, unsere Fehler nicht ansiehst, das ist so groß, dass wir getrost und unverzagt auch jetzt ans Werk gehen dürfen, an die Arbeit, die du uns aufgetragen hast. Und wir bitten dich, dass du uns den Frieden erhältst, nicht nur bei uns, sondern in Europa und in der Welt. Wir bitten dich für deine Gemeinde, wo sie auch in der Welt ist, dass sie Zeuge deines Friedens sein kann, mitten in allem rasenden Getümmel, in aller Unruhe, in allem Streit, in aller Hungersnot, in allem Leiden. Da willst du deinen Frieden schenken. Wir bitten dich auch für diese messianischen judenchristlichen Gemeinden in Russland, auch für diesen Evangelisationsdienst in der kommenden Woche. Nimm du deinen Kindern die Binde von den Augen weg. Und wir bitten dich, dass du Israel aufwächst mit deinem Evangelium, dass sie dich, ihren Heiland, Jesus, erkennen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 238 diese drei Verse, die württembergisches Sondergut in unserem Gesangbuch sind, 4a, b und c vom Lied 238.
Wer überströmt mit Segen?
Es war eine schöne Überraschung, als ich gestern erfahren habe, dass wir heute diesen Besuch haben. Wir haben uns gerade noch so abgesprochen, die lieben Gäste aus Russland, die gehen jetzt schon hinaus aus der Kirche und sind dann drüben am Ausgang auf der Turmseite. Da kann man ihnen auch eine Hand geben. Sie haben auch noch Einladungszettel für diese Versammlung. Jesus ist auch der Messias des jüdischen Volkes. Und wenn Sie da jetzt einfach hindurchgehen, dann sind Sie nachher schon vorbei, draußen. Sonst kommen Sie nachher nicht mehr durch. Gehen Sie mutig voran. Wir gucken Sie gern an. Ich will noch einen Dank aussprechen an all die Mitarbeiter vom Ferienwaldheim. Können die mal aufstehen, wer da mitgearbeitet hat? Alle aufstehen beim Ferienwaldheim. Wir sind euch sehr dankbar für diesen großartigen Einsatz, wenn man das sieht, mit welch einem Verantwortungsbewusstsein die das gemacht haben. Wenn andere hier kennen, da sind, die ihre Waldheim so kennen, das ist hier so einmalig, die Mitarbeiterschaft. Einsatz bis zum Letzten für die Kinder, mit einer absoluten Zuverlässigkeit, um Jesu willen. Und ich danke euch für diesen großen Dienst, das ist so was Wunderbares. Wie viel waren es denn jetzt insgesamt Kinder? 130, gewaltig. In dem engen Raum, wir sind auch dankbar für das schöne Wetter. Die Kassette, wo unser Kinderchor mitgewirkt hat mit den Kinderliedern, die ist jetzt erschienen, Meine Lieder, Deine Lieder, Teil 2. Die gibt es jetzt drüben an der Turmseite. Und dann geben wir heute unser Opfer natürlich für diese Arbeit des Evangeliumsdienstes für Israel. Hartmut Renz heißt er. Ja, ich habe ihn schon mit dem Landesbischof verwechselt. Nein, Eberhard Renz heißt er. Hartmut Renz heißt er. Also, Hartmut, steh mal auf, komm, dass man dich sieht. Er leitet den Evangeliumsdienst für Israel, diese wichtige Arbeit, wo Alfred Burchardt früher geleitet hat. Und wir haben da immer wieder Beziehungen mit unserer Gemeindearbeit gehabt. Wir freuen uns nun auch für diese Möglichkeiten, die sich da plötzlich auftun in der Sowjetunion. Diese Gäste sind also nur ein paar Tage hier, um diese Landsleute zu missionieren, die hier sind. Und die gehen wieder zurück nach Kiew in ihre judenchristliche Gemeinde in Kiew. Die freuen sich, wenn sie nachher darauf zugehen. Und wissen Sie, sie brauchen sich ja nicht anmerken zu lassen, dass sie nicht so gut Russisch können. So. Getraut werden am Samstag um 13 Uhr Dr. Andreas Susenbeet, Privatdozent, Bachstraße 40 und Karin Meyer, Altenpflegerin, Stoßeckerstraße 109. Und wir wollen an diesem Tag, wo wir das Danken und das Loben Gottes in die Mitte gestellt haben, unter dem Segen Gottes uns neu senden lassen in die Aufgaben, in die uns Gott hineingestellt hat. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.